Ganz schön warm, ne? Es ist aber nichts gegen den Feuer- und Schwefelsee. In Offenbarung Kapitel 20, Vers 15 steht, wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das ist der Moment der endgültigen Trennung, der endgültigen Scheidung. Und ich weiß nicht, wir haben oft so ein rudimentäres und so ein verkürztes Verständnis von der Zukunft, von unserer persönlichen Zukunft und von der Zukunft dieser Welt, der Weltgeschichte. Und dazu hilft uns die Offenbarung, wenn wir sie denn intensiver lesen und studieren und glückselig, wer liest und wer hört und bewahrt die Worte in diesem Buch. Wir sind uns oft so unsicher und sagen, ja, ich weiß nicht, wie das so wird mit dem Himmel und wie das so ist, so ungefähr, ne? Ja, dann wird alles gut, so, ne? Aber Gott hat viel genauere Dinge gesagt. Klar, es gibt viele Fragen, die offen bleiben, auch wenn wir dieses Buch lesen, auch wenn wir die anderen prophetischen Bücher der Bibel lesen. Viele Fragen bleiben offen. Aber eine Menge Fragen werden auch beantwortet. Eine Menge klare Aussagen werden gemacht. Und diese Aussagen, die, weil sie uns nicht jetzt in dem Moment betreffen, weil sie jetzt noch nicht da sind, beschäftigen wir uns nicht so viel damit. Aber Johannes sagt, glückselig, wer diese Worte hier ernst nimmt, sie bewahrt, sich damit befasst. So wie uns Psalm 1 sagt, glückselig derjenige, der die Weisung des Herrn liest, Tag und Nacht, darüber nachdenkt. Glückselig. Das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Angefangen von dem Gesetz des Mose. Auch das sind Bücher, über die es sich lohnt, nachzudenken. Ich lese gerade drittes Buch Mose, ne? Bei vielen verschrien als das Buch, wo man spätestens aufhört, wenn man vorne angefangen hat zu lesen. Aber das ist nicht so. Im Gegenteil. Das ist so reich, so tief. Da kann man so viel draus ziehen, darüber kann man so vielfältig nachdenken. Und ja, auch da bleiben viele Fragen offen. Aber ja, Gottes Geist hilft einem auch immer wieder, Neues zu entdecken, Neues zu verstehen, zu begreifen. Und so auch hier, Offenbarung, die Zukunft, die große Scheidung. Das, was die Bibel von vornherein sagt und was sie uns dann insbesondere auch im Neuen Testament offenbart, was Gott uns offenbart, im Hebräerbrief zum Beispiel, wenn er sagt, es ist dem Menschen bestimmt einmal zu sterben, dann das Gericht. Das macht uns deutlich, dass diese Lebenszeit, die wir jetzt hier haben, darauf kommt es an. Was danach kommt, entscheidet sich an dem, was davor war. Was danach kommt, entscheidet sich an dem, was davor war. Und das macht uns deutlich, wie unheimlich wichtig diese paar Lebenstage, die wir haben, sind. Weil sie bestimmen über unsere Ewigkeit. Was dann aber kommt, ist wie gesagt nicht einfach nur, wir sterben und sind dann im Himmel bei Gott und da sind wir dann ewig irgendwie Engelchen mit Flügeln und haben so Harfen in der Hand. Das stimmt überhaupt nicht. ist überhaupt nicht die Wahrheit. Vielmehr ist es so, dass die Bibel tatsächlich ein ineinander geflochten etwas, die Ewigkeit und die Zeit, die Raum und Zeit, die Geschichte, in der wir uns jetzt befinden, die sind miteinander verwoben. Und so ist der Plan Gottes nicht nur ein Plan sozusagen, hier ist die Ewigkeit und hier zwischendurch mal ist hier kurz mal diese Erdenzeit und dann ist nur noch Ewigkeit. Nein, das ist miteinander verwoben. Es gibt einen geschichtlichen Zeitpunkt, der auf dieser Erde stattfinden wird. Das ist die Entrückung der Gemeinde. Da werden diejenigen, die entrückt, die zu dieser Zeit noch leben und gläubig sind und wir beten und hoffen mit Johannes am Ende von Kapitel 22, wir beten und hoffen, dass wir diesen Zeitpunkt erleben werden in der Geschichte. Und wir beten und hoffen, dass auch mit Paulus zusammen, der sagt, ich hätte es lieber, wenn ich direkt umgestaltet werde und nicht erst durch diesen Prozess des Sterbens und des Todes hindurch müsste. Also es ist durchaus ein Gebet, was wir beten dürften. Herr, erspare mir diesen Kelch und komm doch vorher wieder. Dieser geschichtliche Zeitpunkt, er kommt und Paulus sagt in 1. Thessalonicher 4, dass in dem Moment die Toten auferstehen werden, die in Jesus gestorben sind und mit uns vereint werden in der Luft mit dem Herrn. Wie ist sich das jetzt vorzustellen? Da wird dann viel drüber spekuliert. Wenn jetzt einer gestorben ist, was passiert denn jetzt mit dem? Na, es gibt da bestimmte Lehren, die sagen, ja, der stirbt, der verwest und dann wird er irgendwie an dem Moment dann der Auferstehung, na, wird der wieder zusammengebastelt sozusagen. Von den Aussagen der Schrift bin ich aber überzeugt, dass etwas stattfindet und ich kann es nicht fassen. Ich würde es so erklären, es gibt immer dieses Modell auch der Seele, die dann sozusagen zu Gott geht, in den Himmel, während der Körper dann verwest. Aber das ist griechisches Denken, das ist nicht unbedingt das hebräisch-jüdische Denken von der Einheit von Geist und Leib. Ich glaube, es kann auch noch was anderes sein. Es könnte sein, dass wir einfach dadurch, dass wir sterben, herausgerissen werden aus Zeit und Raum. Hebräer sagt, danach kommt das Gericht. Wieso kann dann das Gericht kommen? Das kommt doch erst später. Ja, es kommt später. Aber wir werden dann an diesen Zeitpunkt hingebeamt, weil wir aus diesem Zeit und Raum herausgerissen werden, sind wir plötzlich da, an dem Tag der Auferstehung. Deswegen sagt Paulus, ich freue mich, wenn ich jetzt leben bleibe und noch was tun kann für euch, wenn ich Liebe üben kann, wenn ich die Segnungen, die Gott mir gibt, die Gaben, die Gott mir gibt, einsetzen kann zu eurer Auferbauung und Stärkung. Da freue ich mich drüber. Aber wenn der Herr will und ich jetzt sterbe, das sagt er in Philipper 1, wenn er will, dass ich jetzt sterbe, wenn das Todesurteil kommt und ich werde hingerichtet, das ist viel besser, weil dann werde ich beim Herrn sein, sagt er. Also sprich nicht davon, dann werde ich erstmal im Grab vermodern, sondern er spricht davon, von dieser klaren Gewissheit, in dem Moment, wo ich sterbe, werde ich beim Herrn sein. Er sagt es auch in Römer 8. Er sagt, dass weder Tod noch Leben uns trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Das heißt, in dem Moment des Todes bin ich in der Liebe Gottes geborgen, festgehalten. Die Offenbarung zeigt uns dann aber die Gemeinde im Himmel, die entrückte Gemeinde in der Gegenwart Gottes im Himmel. Und sie zeigt uns die Gemeinde nicht als Engelwesen mit Flügeln, sondern als Älteste auf Thronen mit Siegeskränzen. Das ist ein ganz anderes Bild. Und dann zeigt sie uns Am Ende der letzten 7 Jahre, am Ende dieser Bedrängnis- und Trübsalzeit, wo die Gemeinde anscheinend auch ein Stück weit auch, sie erlebt das mit. Es ist nicht so, dass sie davon völlig, ja, das völlig ignoriert, sondern sie erlebt es, wie das Lamm die Siegel bricht und damit dieser ganze Prozess auf der Erde in Gang kommt. Und dann kommt die Gemeinde mit Jesus zusammen aus dem Himmel, wenn seine sichtbare Wiederkunft am Ende der Trübsalzeit für alle sichtbar, wo er wiederkommt als Herr, als König, als Richter. Und wo er König sein wird, sichtbar auf Erden, die Herrschaft sichtbar antreten wird. Und in diesen 1000 Jahren, die da kommen, werden wir dabei sein. Wir werden nicht nur dabei sein, sondern wir werden eine wichtige Rolle einnehmen. Paulus sagt es. Er sagt, wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wir werden Richterämter haben. Wir werden Leitungsfunktionen ausüben. Wir werden mit Christus regieren, 1000 Jahre. Wir werden in diesen 1000 Jahren nicht sterben. Wir werden überhaupt nicht mehr sterben. Wir sind auferstanden zu ewigem Leben. Das heißt aber nicht, dass wir irgendwie so eine Nirvana-Blase sind. Nein, wir haben einen neuen Körper. Paulus spricht von dem geistlichen Körper. So, wir können es uns ein bisschen so vorstellen, wie wir es eben bei Jesus sehen. Nach seiner Auferstehung. Er erscheint als Mensch. Ganz schlicht und einfach. Aber Johannes erscheint er als ein verherrlichtes, mächtiges Wesen, was du kaum fassen kannst. Also dieser geistliche Leib ist nicht etwas Statisches, rein Materielles, so wie wir das haben. Aber es ist etwas Leibhaftiges. Und mit diesem Leib werden wir aus dem Himmel herabkommen mit Christus. Wir werden hier auf dieser Erde regieren. Auf dieser Erde, die dann rund erneuert ist, die ganz anders aussehen wird als jetzt. Hannover wird es in der Form, wie es es jetzt gibt, nicht mehr geben. Aber wir werden mit Christus regieren. Und dann am Ende dieser 1000 Jahre, wo der große Aufstand, das haben wir gesehen in Kapitel 20, wo der große Aufstand nochmal stattfindet, der Satan noch einmal versucht zu sammeln, was er zusammengesammelt kriegt und alle Gewalt aufbringt. Dann wird der Tag kommen, wo das große Gericht stattfindet. Und alle Toten werden auferstehen, auch die, die nicht zu Christus gehören. Auch sie werden Leben haben. Aber dieses Leben ist nicht Leben in dem Sinne, wie Gott von Leben spricht, sondern es ist Verdammnis. Es ist Gericht, es ist Qual, es ist der Feuersee. Und auch das ist etwas, was sich schon entscheidet am Tag meines Todes. Wie Hebräer sagt, einmal sterben, dann das Gericht. So sind die 1000 Jahre später, werden die später hingebeamt, 1007 Jahre später hingebeamt. An den Punkt, an den Ort, an den Zeitpunkt, wo das geschichtlich geschieht. Hier auf dieser Erde, beziehungsweise nicht mehr auf dieser Erde, denn mit dem Ende des 1000-jährigen Reiches wird tatsächlich die Erde aufgelöst. Zusammengerollt wie eine Buchrolle. Und dann Vers 21, Kapitel 21 haben wir vor ein paar Wochen gelesen, hat Peter hier gelesen. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Das ist eine ganz andere Erde. Aber es ist wieder eine Erde. Ist doch interessant, oder? Stellst du dir das so vor, die Ewigkeit? Lass uns das unsere Vorstellung von Ewigkeit revidieren durch das Wort Gottes. Gott hat, wisst ihr, Gott ist nicht so fern von uns, wie wir oft so denken. Wir denken, Gott ist was ganz anderes. Er ist in völlig anderen Dimensionen. Und was sagt Paulus? Nein, er ist nicht fern von einem jeden von uns. Er hat diese Erde geschaffen, dieses Universum. Und es ist schön, es ist wunderbar gewesen am Anfang. Aber er macht nochmal etwas Neues. Und ich bin gespannt, wie das aussehen wird. Er ist so kreativ. Wir wissen nicht, was da alles noch kommen wird. Er deutet es uns hier nur an, diese zwei Kapitel. Und vielleicht an verschiedenen anderen Stellen in den Prophetenbüchern kannst du vielleicht mal so die eine oder andere, das eine oder andere Mosaiksteinchen so zusammensetzen. Aber das ganze Bild haben wir nicht. Das ist etwas Offenes. Was uns aber darüber gesagt wird, ist so wunderbar und herrlich. Darüber hat Peter gesprochen. Ja? Allein was hier in Kapitel 21 alles steht. Es ist so, so herrlich, so wunderbar. Und es ist gut. Ich steige jetzt einfach mal ein hier in die Stadt Gottes, diese herrliche Stadt Gottes, das himmlische Jerusalem, was aus dem Himmel herabkommt. Und ja, diese Stadt befindet sich auf einer Erde. Und wie gesagt, darüber können wir, da bleiben viele Fragen offen. Was ist das für eine Erde? Wie ist die beschaffen? Was passiert da? Wir wissen, da gibt es kein Meer. Ich meine, wir haben ja viel mit Science Fiction zu tun. Ne? Heute junge Leute, die beschäftigen sich viel mit Science Fiction. Ne? Und was so alles möglich wäre. Ne? Auch ältere Semester befassen sich damit. Und na, Science Fiction ist eine Geschichte, die eigentlich, die gibt es erst seit 80, 90 Jahren in der Form, so wie wir das heute kennen. So, ne? Und aber in der Zeit hat das einen riesen Aufschwung genommen, sich vorzustellen, wie das sein könnte in der Zukunft. Und dass man neue Welten entdecken könnte. Ne? Je mehr unsere Fähigkeiten in das Weltall hinaus zu forschen und mit riesigen Teleskopen da hineinzugucken, desto mehr kriegen wir eine Vorstellung und eine Ahnung, dass es ja auch ganz anders sein könnte. Es müsste ja gar nicht so sein wie bei uns auf der Erde. Es könnte ja auch anders sein. Und das macht aber hier die Offenbarung schon. Die guckt, die sieht eine Welt, die anders beschaffen ist als unsere. Da gibt es keine Sonne. Da gibt es kein Meer. H2O, der Wasserkreislauf, von dem unser Leben so stark abhängig ist, den gibt es da gar nicht. Es gibt Wasser, aber es gibt kein Meer. Und wir steigen mal ein in Vers 22 von Kapitel 21. Und ich sah keinen Tempel in der Stadt. Kein Tempel dort. Offenbarung 21, Vers 22. Und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Also wir haben hier nicht ein heiliges Haus, zu dem man hinpilgert, um Gott zu begegnen oder irgendeinem Gott zu begegnen, sondern dieser Ort, dieser heilige Ort der Begegnung, das ist die Person selbst, Gott selbst. Da ist nicht mehr ein Ort, nicht mehr ein Haus, das die Gegenwart Gottes vermittelt, sondern es ist Gott selbst, der da ist. Und wir erleben das jetzt schon. Wir dürfen davon schon kosten, schmecken, etwas von dieser Realität. Viele Menschen pilgern zu heiligen Orten auf dieser Erde. Tausende, Milliarden von Menschen pilgern zu heiligen Orten, um Gott oder irgendeinem anderen Gott nahe zu sein, ihm zu begegnen. Juden pilgern aus aller Welt nach Jerusalem zur Klagemauer, um Gott nahe zu sein. Jesus hat uns gesagt, es wird der Zeitpunkt kommen und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Weder hier noch dort, überall. Und das ist so ein großes, wunderbares Vorrecht, was wir haben. Dass du, egal wo du bist, in die Gegenwart Gottes kommen kannst, in den Tempel Gottes, in die Gemeinschaft mit Gott. Und das wird Realität in dieser Stadt sein. Das wird so sehr Realität sein, wie wir es jetzt noch nicht haben, aber wie wir es jetzt schon schmecken. Wie Paulus sagt, der Heilige Geist ist ein Angeld, eine Vorauszahlung auf das Erbe. Wir haben schon eine Vorauszahlung dieser herrlichen, wunderbaren, direkten Gemeinschaft mit Gott. Und da wird sie sich erfüllen. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Also Gottes Gegenwart erleuchtet alles in dieser Stadt. Und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Hier lesen wir etwas, was, wie gesagt, eigentlich mit unseren merkwürdigen Bildern, die wir von der Ewigkeit haben, überhaupt nicht zusammenstimmen. Welche Nationen sind denn hier gemeint? Welche Könige der Erde? Die wird es anscheinend irgendwie geben. Keine Ahnung, wer und was das sein wird. Aber das können wir Gott doch überlassen. Freuen wir uns doch drauf, was das dann sein wird. Ja, da steht im Urtext Nationen oder Völker, kann da auch stehen. Das ist natürlich auf dem Hintergrund, sozusagen der Vergleich ist da mit dem, was in den alten Prophetenbüchern steht und was im tausendjährigen Reich passiert. Tatsächlich ist im tausendjährigen Reich Jerusalem ein Zentrum, wohin hingepilgert wird. Von allen Seiten der Erde werden die Nationen, die Nicht-Juden, hinkommen, um, wie Jesaja 2 sagt, zum Berg des Herrn, um Weisheit zu erlangen und Gottes Rat zu hören. Und das setzt sich anscheinend hier fort in diesem neuen Jerusalem. Auch da wird es sowas geben. Ob die dann nicht gläubig oder was das dann sind, Till, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und ihre Tore werden bei Tag nicht geschlossen werden, denn Nacht wird dort nicht sein. Das spricht davon, dass hier keine Unsicherheit ist. Es ist die ganze Zeit Tag. Wir brauchen keinen Schlaf mehr anscheinend irgendwie. Ja, wir können die Nacht zum Tag machen. Nein, der Tag, die Nacht wird Tag sein. Aber nicht um unseren selbstsüchtigen Gelüsten nachzugehen, sondern um die Gemeinschaft mit Gott zu feiern. Wir werden gleich sehen, was wir dann tun werden. Man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen. Und alles Unreine wird nicht in sie hineinkommen. Und noch derjenige, der Gräuel und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes. Das kann man jetzt unterschiedlich deuten. Entweder es gibt tatsächlich auf dieser erneuerten Erde Unreines, aber das stimmt nicht mit dem Zeugnis eigentlich der Rest des Kapitels überein, sondern ich glaube eher, es ist so gemeint, es wird nichts Unreines hineinkommen, weil es vorher in den Feuersee kommt. Weil hier auch steht, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes. Kapitel 22. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. Wenn wir dort sein werden, werden wir so etwas wie einen Strom sehen. Ob das jetzt so ein riesiger Fluss ist, wie wir ihn, oder diese Flüsse, die wir in Österreich gesehen haben, ich finde diese Gebirgsflüsse so schön, die sind so die fließen so kräftig und dann sind da so Felsen und Steine und dann hast du so Stromschnellen und hast ja auch riesige Wasserfälle und so, ne? Und Johannes beschreibt es so, das, was er sieht, das ist ein Strom. Es ist lebendiges Wasser, Wasser des Lebens. Lebendiges Wasser bedeutet erstmal, dass es Quellwasser ist, frisches Wasser, was aus der Erde kommt. Also es ist, bedeutet erst einmal, dass es frisches, sauberes Wasser. Oh, wie wäre das wunderbar. Und wir werden das schon im tausendjährigen Reich erleben, wenn Jesus alle Klimaprobleme löst und alle Umweltzerstörungsprobleme lösen wird. Wo das Wasser sauber ist und klar, du aus jedem Fluss trinken kannst, aus jedem See. Wie wunderbar wird das sein? Ja, selbst das tote Meer, dieses salzige Meer, es wird von Fischen voll sein. Und hier ist es auch, ein Strom des Lebens, das Wasser des Lebens. Und das ist ja noch mehr, ne? Jesus sagt, kommt her, die ihr Durst habt. Zur Quelle, ich will euch Wasser des Lebens geben, mein Geist. Das heißt, dieses Wasser, dieser Strom, der ausgeht vom Thron Gottes und des Lammes, das ist die Dreieinigkeit. Hier ist der Heilige Geist gemeint. Na, sonst ist hier wenig die Rede vom Heiligen Geist. Na, es wird immer von Gott und dem Lamm gesprochen oder dem Allmächtigen und dem Lamm. Aber hier ist auch der Heilige Geist mit involviert. Die Quelle, dieser Strom des Lebens. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Also dort wächst der Baum des Lebens. Dieser Baum, der gepflanzt war im Garten Eden. Und der nicht mehr zugänglich war für die Menschen. Der nicht mehr zugänglich ist. Wir werden diesen Baum sehen. Ich weiß nicht, ob ihr Bäume liebt, ob ihr Baumliebhaber seid. Es gibt ja so richtige Freaks, die Bäume umarmen. So, ne? Und es gibt dann noch irgendwelche anderen Freaks, die dann irgendwelche Forschungen vornehmen und dann irgendwelche Signale empfangen, dass der Baum tatsächlich auf solche Umarmungen reagiert. Ja, neulich habe ich einen interessanten Bericht gelesen, dass die Bäume tatsächlich miteinander kommunizieren. Also, Geschwister, das klingt manchmal echt ein bisschen strange, ne? Aber ich denke schon, und wir wissen das auch aus Tierdokumentationen, ne? Viele Tiere, die verstehen und haben mehr Fähigkeiten kognitiv, als wir uns das so vorstellen gemeinhin. Und es sind alles Geschöpfe Gottes. Gott ist unser genialer Schöpfer und er hat wunderbare Geschöpfe geschaffen. Jetzt schon. Aber dieser Baum des Lebens, wie gesagt, ich kann ihn mir so vorstellen. Vielleicht ist es ein riesiger Baum. Wie so ein Mammut. Und er trägt 12-mal Frucht, jeden Monat seine Frucht. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nation. Ich musste auch an diesen Baum, gepflanzt an Wasserbächen, denken, oder? Der wird sein wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Das sind die Gläubigen, die das Wort, das inspirierte, durch den Geist inspirierte Wort aufsaugen. Ne? Das ist das Bild hier. Aber hier ist der Baum des Lebens, der Frucht bringt. Und das ist der Schöpfergott von Anfang an. Wenn du die Schöpfungsgeschichte liest, und wir werden damit wieder anfangen, mit der Schöpfungsgeschichte, dann wieder vorne anfangen, da sehen wir, dass ein ganz wesentliches Merkmal unseres Schöpfers ist, dass er dieser Schöpfung eingegeben hat, dass sie Frucht bringt. Das Fruchtbringen, das ist ein wesentliches Merkmal der Liebe, des Charakters, des Wesens unseres Gottes. Und so ist es auch dieser Baum des Lebens, der sich nährt, der seine Kraft zieht aus dem Wasser des Lebens. Er bringt Frucht jeden Monat. Obwohl es keinen Mond mehr gibt, gibt es anscheinend trotzdem irgendwie Monate. Ich weiß nicht, wie man das macht, aber Gott wird schon wissen, wie. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Jetzt wird man sich fragen, okay, gibt es dort Krankheit? Man kann es allerdings auch so verstehen, das Wort, dass es zur Gesundhaltung sozusagen dient. Es ist einfach, dass diese Blätter sind, die machen uns stark, die bringen uns,
was?
Wie Spinat, genau. Popeye ist auch mit von der Partie. Und das sind Blätter, die wachsen und wachsen immer wieder nach. Sie können diese Blätter ernten und es ist nicht so, dass irgendwann dieser Baum irgendwie kaputt ist von dem Ernten oder sie machen da kein Geschäft draus, sondern das wird ausgeteilt an die Nationen, also auch eben an diese Wesen, Menschen, keine Ahnung, die außerhalb der Stadt leben. Und keinerlei Fluch wird mehr sein. Und das ist eine der großen, wunderbaren Verheißungen. Der Fluch, der hineingekommen ist durch die Sünde des Menschen, der auf diese Welt gekommen ist. Der Fluch der Vergänglichkeit. Der Fluch der Verdammnis, der Gottesferne. Er wird genommen sein. Er ist endgültig beseitigt. Das wird im tausendjährigen Reich noch nicht der Fall sein. Dort werden Menschen geboren werden und auch sterben. Aber hier wird der Fluch nicht mehr sein. Es wird ja auch kein Tod mehr sein. Kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein und seine Knechte werden ihm dienen. Also, das ist wunderbar. In Ewigkeit werden wir ihm dienen. Das klingt für manche nicht so verlockend. Die möchten lieber herrschen, bedient werden. Aber Geschwister, diejenigen, die dort sind, die haben diese Transformation schon durchwandert. Sie haben ihr Fleisch samt den Leidenschaften gekreuzigt mit Jesus Christus, schon in dieser Weltzeit. Sie sind gestorben und in das Ebenbild ihres Herrn und Meisters verwandelt worden, der, als er kam, nicht kam, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Seine Freude war es, den Willen seines Vaters zu tun. Seine Speise war es. Dienen war nichts Schlimmes für ihn, sondern das war Freude für ihn. Ja, es gab auch Momente, wo der Dienst hart war, wo er schwer war, anstrengend. Ja, fast nicht zu bewältigen. Und dennoch, im tiefsten Innern war es Freude. Im tiefsten Innern war es, ja, das ist gut, dir zu dienen. Vater. Und wir werden transformiert sein, sodass wir in dieser Stadt Gott dienen werden in Freude. Und zwar nicht nur ihm, sondern so wie es immer war in der Bibel, wie Gott uns das immer zeigt, der Dienst, Gott gegenüber ist Dienst am nächsten. Wir werden einander dienen. Wir werden einander Gutes tun. Wir werden einander segnen. Es ist so wie dieses russische Märchen, das von Himmel und Hölle berichtet. Ein Rabbi betet zu Gott und er wird in einer Vision zu Gott emporgehoben und er sagt, bitte zeig mir doch Himmel und Hölle. Und Gott stellt ihm den Propheten Elia an die Seite und sagt, Elia, zeig ihm das mal. Und er kommt in einen Raum hinein und er sieht, ein Tisch und dort sitzen Menschen an diesem Tisch. Und es stehen wunderbare, herrliche, leckere Speisen auf diesem Tisch. Und die Menschen, die dort am Tisch sitzen, sie sehen völlig verhungert aus. Und er muss weiter dahin gucken und sagt zu Elia, warum sind die denn so verhungert? Ja, schau doch mal genau hin. Und er sieht genau hin. Und diese Menschen, sie haben alle super lange Löffel, so lange Löffel. So lange Löffel. Und sie nehmen diesen Löffel in die Hand und versuchen die ganze Zeit, etwas von diesen leckeren Speisen in ihren Mund zu stecken, aber sie kriegen es nicht hinein. Und bleiben hungrig. Und der Rabbi fragt Elia, was ist das hier für ein Ort? Das ist die Hölle. Und er führt ihn in einen anderen Raum. Und dieser Raum sieht ganz genauso aus. Dort ist eine herrliche, wunderbare Tafel mit den allerleckersten Speisen drauf. Und es sitzen Menschen um diesen Tisch herum. Und sie sind alle gut genährt. Sie freuen sich, Sie lachen und sie haben auch diese langen Löffel in der Hand. Und dann sieht der Rabbi, und der Rabbi sagt, was ist mit diesen? Die sind so fröhlich, die sind so wohlgenährt. Ja, schau nochmal genau hin. Und er sieht, wie sie mit diesen langen Löffeln etwas von den leckeren Speisen auf ihren Löffel tun und es dem Mann gegenüber oder der Frau gegenüber in den Mund stecken. Und sich gegenseitig füttern, nähren. Und Elia sagt, das ist der Himmel. Und so ist das hier. Sie werden die Knechte Gottes, sie werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen. Was für eine Verheißung. Ist das nicht eine der wunderbarsten und schönsten Verheißungen in der Bibel? Dass wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Eine meiner Töchter hat das mal eine Zeit lang, wenn wir abends zusammen noch gebetet haben und noch am Bett saßen, kann ich mich noch erinnern, als ob es gestern war. Dann sagte sie, ich will so gerne Jesus mal sehen. Und ja, wir werden ihn sehen. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden Gott sehen. Den allmächtigen Gott. Wo in der Bibel gesagt wird, wer Gott sehen wird, wer Gott, Gottes Angesicht sieht, der wird vergehen. Wir lesen von Jesaja, der in die Gegenwart Gottes gebracht wird in einer Vision und Gott sieht und seine Herrlichkeit auf dem Thron sitzen und er schreit, wehe, ich vergehe. Ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen. Aber dieser Tag wird kommen, wo wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Das sagt 1. Johannes, sagt Johannes auch im 1. Johannesbrief, Kapitel 3. Er sagt, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und dazu aus dem 2. Korinther, Kapitel 3. Das mal im Kopf behalten, was Johannes gesagt hat. Und 2. Korinther 3. Da sagt Paulus, Vers 18, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Und er spricht über etwas, was jetzt schon stattfindet, durch den Geist Gottes. Aber diese Transformation, die im Anschauen Jesu stattfindet, das ist genau dasselbe, was passiert, wenn ein Ehepaar lange genug miteinander zusammen gewesen ist, Ja, und sich plötzlich, na, oder was heißt plötzlich, aber nach dieser langen Zeit des Miteinanders, die Gesichtszüge, ja, diese, die sehen aus wie Geschwister. Dieses alte Ehepaar. Was? Nein? Bei manchen ist das so. Bei manchen ist das wirklich so. So werden wir in Jesu Ebenbild verwandelt. Es fängt jetzt schon an, im Innern. Unser Charakter wird geformt. Aber dann in der Auferstehung, wenn wir ihm begegnen, in der Entrückung, wenn wir ihn sehen, wie er ist, wir werden umgestaltet in sein Bild. Und wir werden Gottes Angesicht sehen, auch in Ewigkeit. Es wird nicht so sein, dass wir irgendwie dann ihn einmal sehen und dann werden wir irgendwo in ein hinteres Winkelchen verbannt. Na, Jesus sagt, in meinem Haus sind viele Wohnungen, na, und du hast dann irgendwo eine Wohnung in, na, im obersten Eckchen. Na, wir haben gesehen, wie groß diese Stadt ist, riesig groß. Da kann man sich schon verlaufen. Na, und ja, vielleicht kriegst du dann das Lamm nie zu sehen. Vielleicht kriegst du Jesus nie zu sehen. Ne? Der ist immer beschäftigt, der hat immer mit anderen Leuten zu tun. Nein, sie werden sein Angesicht sehen. Das heißt, wir werden immer in seiner Gegenwart, er wird immer in unserer Gegenwart, wir werden in seiner Gegenwart sein. Wie das funktionieren soll, wie das funktionieren wird, keine Ahnung. Es ist aber seine Zusage. Und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Na, das spricht nochmal über das Eigentum. Wir gehören ihm. Wir sind ihm zu eigen. Wir sind sein. Wir gehören ihm. Wir sind seine Kinder. Na, wie die Priester diesen Kopfbund hatten, wo drauf stand, heilig dem Herrn. Heilig, Jahwe. So werden wir das an unseren Stirnen geschrieben haben. Und Nacht wird nicht mehr sein, und sie bedürfen nicht des Lichts einer Lampe und des Lichts der Sonne, denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also doch auch herrschen, beides. Dienen und herrschen gleichzeitig. Geht nicht? Doch, geht. Siehe Jesus. Wir kommen zum Schluss. Vers 6. Er sprach zu mir: Diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott der Geister der Propheten, hat seinen Engel gesandt, seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und siehe, ich komme bald. Glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Hier schließt das Buch mit etwa denselben Worten, wie es angefangen hat. Es wird uns gesagt: Glückselig bist du, wenn du diese Worte bewahrst. Sie sind gewiss und wahrhaftig. Du kannst dich darauf verlassen. Und siehe, ich komme bald, sagt Jesus. Und jetzt spricht Johannes, er sagt, ich, Johannes, bin der, welcher diese Dinge hörte und sah. Und als ich sie hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er spricht zu mir: Siehe zu, tu es nicht, ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und derer, welcher die Worte dieses Buches bewahren, bete Gott an. Das war ja schon mal passiert. Johannes war so verwirrt, er war so begeistert. Und wollte den anbeten, der ihm diese Offenbarung gebracht hat. Lasst uns davor hüten, das Geschöpf anzubeten und nicht den Schöpfer. Egal in welcher Konstellation. In der Gemeinde. Es gibt großartige Männer und Frauen, die gesalbte große Dienste haben. Und die Achtung und Respekt verdienen. Aber keine Anbetung. Unsere Anbetung gehört Gott allein. Und er spricht zu mir, und jetzt müssen wir sehen, dass hier ein Personenwechsel stattfindet, auch wenn das nicht ausdrücklich hier genannt wird. Wir werden das aber im Folgenden sehen. Was dann gesagt wird, heißt nämlich: Siehe, ich komme bald in Vers 12 und Vers 13, ich bin das Alpha und das Omega. Das ist ganz wichtig, weil manche Schlussfolgern, manche Irrlehrer, die sagen, Jesus ist nicht Gott, und in der Offenbarung kannst du das überall lesen, weil ja immer unterschieden wird zwischen dem Allmächtigen und dem Lamm. Hier siehst du aber eindeutig, erstens, dass Jesus kein Engel ist, sondern dass er Gott ist. Also, der Engel sagt, bete mich nicht an, sondern bete Gott an. Jetzt sagen einige, okay, jetzt spricht er wieder, dieser Engel. Und dann steht da, siehe, ich komme bald. Also entweder ist jetzt Jesus dieser Engel, na, wie es die Zeugen Jehovas sagen, na, Jesus ist letztendlich ein Engel, der Erzengel Michael. Aber er sagt dann in Vers 13, derselbe, der hier spricht und der sagt, ich komme bald, sagt, ich bin das Alpha und das Omega. Jetzt lass uns mal in Kapitel 1, Vers 8 gucken, was da steht. Da steht, ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Wer ist das Alpha und das Omega? Gott, der Allmächtige. Wer ist der, der kommt? Jesus Christus, unser Herr, Jesus Christus. Also, dieses und er spricht zu mir, setzt tatsächlich das Vorhergesagte von dem Folgenden ab. Es ist Jesus, der hier spricht. Schreibt euch das rein, Vers 10. Und er spricht zu mir, das ist Jesus, der hier spricht. Versiegle nicht die Worte der Weissagung dieses Buches, denn die Zeit ist nahe. Zu Daniel wurde gesagt, du sollst die Weissagung versiegeln, sie ist für eine spätere Zeit. Hier, dieses Buch soll nicht versiegelt werden. Lies es. Lehre es sogar deinen Kindern. Wir haben jetzt angefangen in der Familie. Wir lesen jetzt Offenbarung. Das ist doch eine Überforderung für ein sechsjähriges Kind, das kann man doch nicht machen. Doch, geht. Das Buch ist nicht so schwer, wie man oft denkt. Und da, wo wir keine Antworten haben, wo Fragezeichen, lass uns doch Fragezeichen stehen lassen. Wir müssen doch nicht für alles eine Antwort haben. Gott ist doch Gott. Ich bin nicht Gott. Gott hat das geschrieben. Aber es steht so viel Wichtiges, substanziell und leicht Verständliches drin, auch für Kinder leicht Verständliches drin. Wir sollten das nicht auslassen. Nur weil manche sagen, dass es ein sehr, sehr schwer zu verstehendes Buch ist. Wer Unrecht tut, tue noch Unrecht. Und der Unreine verunreinige sich noch. Und der Gerechte übe noch Gerechtigkeit. Und der Heilige heilige sich noch. Siehe, ich komme bald um meinen Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Wie ist dieser Satz zu verstehen? Jesus sagt hier mehr oder weniger, jetzt ist noch diese Zeit, diese Weltzeit, dieser Äon, der ist jetzt noch. Aber es kommt der Tag, wenn ich komme. Dann ist dieser Äon, diese Zeit zu Ende. Solange, ja, tu doch, was du tust. Mach mal weiter. Aber es kommt der Tag, wo das zu Ende ist. Deswegen, wer Unrecht tue, ja, dann tu noch Unrecht. Es kommt nicht ein Blitz aus dem heiteren Himmel für jeden, der Unrecht tut auf dieser Erde. Wir leben in der Zeit der Gnade. Das ist großartig, das ist wunderbar, das ist schön, das ist herrlich für jeden Sünder, oder? Und ich bin dankbar dafür, weil ich auch ein Sünder bin. Aber es ist auch grausam, wie die Gnade Gottes in dieser Weltzeit missbraucht wird, auf brutale Art und Weise. Nur weil Gott die böse Tat, das Unrecht, nicht auf dem Fuße straft, denken viele Menschen, sie könnten es treiben, wie sie wollen. Und sie denken sogar, oder sie lassen den lieben Gott einen guten Mann sein und denken, ja, der findet das auch schon okay. Sie gehen vielleicht auch in eine Kirche und legen die Beichte ab und sagen, ja, ich habe ein kleines Kind vergewaltigt. Ja, sprich mal 5 Ave Maria. Das ist Missbrauch der Gnade. Und irgendwann wird Gott diesem Missbrauch der Gnade Einhalt gebieten und sagen, jetzt ist Schluss, Feierabend. Die Zeit der Gnade ist vorbei. Und dann, das tausendjährige Reich ist nicht eine Zeit der Gnade. Denn dort wird Jesus Christus in Gerechtigkeit regieren, herrschen. Das heißt, wenn irgendetwas geschehen wird, was nicht dem Willen Gottes entspricht, wird es geahndet werden. Sofort, auf dem Fuße. Er wird mit eisernem Stab regieren. Und nicht nur er, sondern wir mit ihm. Aber nicht in liebloser Härte. Es ist derselbe Jesus Christus, der für unsere Sünden gestorben ist. Und wir werden auch nicht in Herzenskälte und Härte regieren, sondern in geläuterter Barmherzigkeit, in Liebe. Es ist Liebe, die das Böse hindert, die das Böse eindämmt, die dem Bösen keinen Raum lässt, der Sünde keinen Raum lässt. Also jetzt ist noch diese Zeit der Gnade. Wer aber gerecht ist unter euch, der übe Gerechtigkeit. Wisst ihr, wir sind nicht dazu berufen, Jesus hat uns nicht gerettet, damit wir weiter sündigen, Geschwister. Er hat uns gerecht gemacht durch sein Blut, damit wir jetzt Gerechtigkeit üben. Wir sind gnädig befreit von der Herrschaft der Sünde. Wir dürfen jetzt ein gerechtes Leben führen. Und Jesus sagt, das wird euch auch gelohnt werden. Das verpufft nicht. Das ist nicht umsonst. Ich sehe jeden Einzelnen, jede einzelne Tat, jedes einzelne Wort, was gewirkt ist aus meinem Geist heraus. Ich sehe jedes einzelne Werk, das du getan hast, aus dem Geist, den ich dir gegeben habe. Und der Heilige heilige sich noch. Im Hebräerbrief heißt es, strebt nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Wir sind geheiligt durch Jesus Christus, aber wir sollen auch streben nach der Heiligung. Wir sollen uns ausstrecken danach, dass Jesus mehr Raum in uns einnimmt, dass seine Herrschaft größer wird. Wie Stefan das auch am Sonntag gepredigt hat. Ich bin doch nicht dazu da, jetzt irgendwie dem Bösen die Tür zu öffnen und sagen, hallo, komm rein, ich habe nur auf dich gewartet und dem Guten Widerstand zu leisten. Nein, wir sind dazu errettet, dem Bösen Widerstand zu leisten und Jesus viel Raum in unserem Leben zu geben. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Glückselig, die ihre Kleider waschen. Das ist das, was du und ich, was wir jetzt tun müssen. Das andere wird daraus folgen. Kleider waschen, worin? Im Blut des Lammes. Das heißt, Abendmahl. Das heißt, Bekenntnis der Sünde. Das heißt, Gebet, wie Jesus uns gelehrt hat, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergeben, Vergebung suchen und Vergebung ausüben. Kleider waschen, tagtäglich. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Die sind draußen. Die kommen nicht rein. Die bleiben auch draußen. Interessant fand ich heute, eine Schwester hatte mir, die hatte da was in ihrem Status drin, was ich sehr interessant fand. Oder was heißt interessant? Fand ich sehr krass, muss ich ehrlich sagen. Ich rufe das hier mal kurz auf. Eine Meldung. Moment, ich muss mal hier. Ich hoffe, ich kriege die jetzt hier. Mal gucken. Doch, jetzt kommt's. 8.8.2018. Ist heute der 8.8.? Ist von heute. Frische News kriegt ihr jetzt hier. Aus Niedersachsen. Frische News aus Niedersachsen. Ein schönes Bild von der A2. Behördenchef muss sich erklären. Ministerium untersagt Elfenflüsterei auf A2. Elfenflüsterei. Ich lese gleich weiter. Die Autobahn A2 gilt als besonders unfallträchtig. Als eine Elfenbeauftragte der zuständigen Straßenbaubehörde ihre Hilfe anbietet, sagt diese nicht nein. Prompt gelangt der Fall an die Öffentlichkeit. Das Ministerium sieht das gar nicht gerne. Nachdem öffentlich geworden ist, dass eine Elfenbeauftragte mehrere Streckenabschnitte der Autobahn 2 energetisch versiegelt hatte, hat das niedersächsische Verkehrsministerium Konsequenzen aus dem Vorfall gezogen. Laut Bild-Zeitung musste der Leiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Friedhelm Fischer, beim Abteilungsleiter für Verkehr im Ministerium vorsprechen. Man hat sich darauf verständigt, dass es solche Vorfälle in Zukunft nicht mehr geben wird. Wie schön, sagte Ministeriumssprecher Eike Frenzel dem Blatt. Der Fall hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt, nachdem bekannt geworden war, dass sich neben den Verkehrsplanern auch eine Elfenbeauftragte um die unfallträchtige A2 in Niedersachsen kümmert. Melanie Rüther habe bereits mehrere Streckenabschnitte energetisch versiegelt, hieß es. Unterstützt wurde sie von der Straßenbaubehörde. Abgesichert von einem Lastwagen. Ja, es klingt unglaublich witzig, aber es ist furchtbar, es ist traurig. Abgesichert von einem Lastwagen der Autobahnmeisterei Braunschweig und in Begleitung zweier Mitarbeiter der Behörde steuerte Rüther an einem Tag im Juni 5 neuralgische Punkte an der A2 zwischen Lehrte und Braunschweig an. Auch die Tierkommunikatorin Marion Lindhoff war mit von der Partie. Auf der Autobahn hätten sie sofort sehr traurige Energien gespürt, sagten die Frauen mehreren Medien. In einigen Fällen waren es aufgebrachte Naturwesen, die rebellierten und sich ihr Stück Natur zurückholen wollten. Aber auch Wildschweine verursachten viele Unfälle, weil ihnen ihr Revier abgenommen worden sei. Es handle sich um Halbstarke, die auf Krawall gebürstet sind, Zitat. Elfenbeauftragte nehmen Kontakt zu Naturgeistern, Elementar- und Erdwesen auf, erklärte Rüther ihr Tätigkeitsfeld. Die Menschen könnten mit Elfen, Zwergen und Trollen im Einklang leben, wenn sie ihnen nur genug Platz ließen. So auch an der A2. Friedhelm Fischer, Chef der Landesstraßenbaubehörde in Hannover, sagte zunächst, wir sind eine offene Behörde. Er selbst sei zwar eher ein wissenschaftlich skeptischer Typ, aber wenn die Frauen glauben, mit ihren Kräften etwas bewirken zu können, unterstützen wir das. Im Gespräch mit Bild sagte Fischer, die Frauen mitzunehmen habe keine zusätzlichen Kosten oder zusätzliche Arbeit verursacht. Schaden kann es ja nichts, dachte ich mir. Wir hatten auch schon Wünschelroutengänger dabei. Nee, nichts steht ja hier, ne? Aber das Problem ist, Geschwister, dass wir sehen, wie esoterisches Denken, okkultes Denken, Zauberei, was hier steht, unsere Regierung beeinflusst und mit hineingenommen wird in Regierungshandeln. Und ja, meine Frau sagte dann, ja, hast du ihm auch schon mal angeboten, dass wir auch eine Runde beten gehen können da auf der A2? Kann ja auch nichts schaden, ne? Ja, das Gute ist, dass es ja auch andere Leute in Regierung gibt, die tatsächlich auch die Hilfe Gottes suchen und ernsthaft suchen. Und lass uns für diese Leute beten, für den Kampf, der da ist. Wir sollen für unsere Regierung beten, das wollen wir tun. Wir sehen aber, dass diese Dinge Realität sind in unserer Welt. Das ist nicht irgendwie eine Nische, ne, wo man drüber lächelt und lacht, sondern dass es bis in Behörden hinein tatsächlich praktiziert wird. Aber das wird draußen bleiben. Aber nicht nur Zauberer, sondern auch die Unzüchtigen bleiben draußen. Und die Mörder, die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Denn das alles ist Lüge. Die Unzucht ist eine Lüge. Sie verspricht dir Erfüllung und sie lässt dich leer. Sie verspricht dir Liebe, Liebesgenuss, aber am Ende bleibt Zerstörung. Die Liebe ist auf dem Weg der Unzucht nicht zu finden, sondern die Unzucht zerstört die Liebe. Das wird keinen Raum haben. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt. Auch hier sagt er nochmal ganz ausdrücklich seinen Namen. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt. Also der Engel ist nicht Jesus, sondern Jesus hat den Engel gesandt. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Also es ist nicht zuallererst für die Welt, sondern für uns. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Dieser Morgenstern, der uns verheißen ist. Jeder, der überwindet, wird den Morgenstern empfangen. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Ich liebe dieses Lied. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Dieser Strom des Wasser des Lebens. Du kannst jetzt schon davon trinken. Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand etwas von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben ist. Ihr seht, wie wichtig es ist, dieses Buch zu lesen, zu lehren, in seiner Gänze und ja, nichts hinzuzufügen. Nicht zu versuchen, Dinge, die dort vielleicht im ersten Moment nicht so klar verständlich sind, durch Hinzufügungen irgendwie bequem zu machen, sondern nimm es, wie es geschrieben steht. Das ist ein Segen für dich. Alles andere, hüte dich davor. Der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Es ist nicht wunderbar, dass mit diesen Worten dieses Buch endet. Dieses ganze Buch Gottes, das ganze Wort Gottes sagt, die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Gott möchte nicht, dass einer verloren geht, sondern dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Dass sie diese Gnade des Herrn Jesus erfahren, die wir jetzt schon erleben durften und die wir jetzt feiern wollen im Abendmahl. Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast, der uns all diese herrliche, wunderbare Zukunft eröffnet hat, den Weg eröffnet hat. Jesus, du bist die Tür zu dieser herrlichen Ewigkeit. Und du sagst, jeder, der hindurchgeht, der gehört zu meinen Schafen. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Wir danken dir, dass wir kommen dürfen, so wie wir sind, als Sünder. Und dass wir bei dir Gnade finden. Gnade in Vergebung unserer Sünden. Gnade auch darin, dass du uns deinen Geist gibst, dass du uns deinen Geist gegeben hast. Und bitte fülle du uns neu mit dem Wasser des Lebens, dass wir gekräftigt und gestärkt sind für den Kampf, in dem wir stehen, dass wir deine Gnade nicht missbrauchen, Herr, nicht mit Füßen treten, sondern dass wir deine Gnade genießen und daraus Kraft gewinnen, Gerechtigkeit zu üben und ja, uns von dir heiligen zu lassen. Segne jetzt Brot und Wein für uns, dein Leib, den du gegeben hast für uns am Kreuz, dein Blut, was du vergossen hast am Kreuz für unsere Sünden. Wir wollen dir danken, dich loben, dich preisen, dich erheben, dich anbeten, dich allein, den Herrn, den allmächtigen Gott.